Tempel, der Prophet, besonders dann noch eigenartig Daniels Ämter und prächtigstes Beispiel in der Person und dem Verhalten Daniels, Daniel in seiner Stellung gegenüber seiner Obrigkeit. Eine Zwischenbemerkung zuerst, oder eine Anfangsbemerkung zum Geschehen im Libanon. Nur ganz kurz, hat mich sehr gefreut zu lesen, dass der Kriegsminister in nicht, dass sein Beirut persönlich erschienen ist, das auch, aber dass er vor der Öffentlichkeit in seiner Ansprache gesagt hat, die Bibelstelle angeführt hat, die mir lebendig geworden ist, Gott, und ich habe wenigstens in Gedanken, Überlegungen gedacht, Herr, schenkt es den leidenden Männern Israel, dieses Wort zu beachten, zur Kenntnis zu nehmen und zu beachten, ja, nämlich freue dich nicht über den Sturz deines Feindes und frohlocke nicht über seinen Fall. Denn der Herr könnte es sehen, natürlich, und es wäre missfällig in seinen Augen, und er würde, Gott, seinen Zorn von deinem Feind abziehen. Und die Stelle hat er vorgelesen, ne? Und dass wir uns da freuen können, ist für selbstverständlich, ne? Also sehen wir, das sind Regierungsleute in Israel, wo ist das sonst, im ganzen Erdenrund, ne? Die Wort Gottes beachten und im gegebenen praktischsten Ernstfall jetzt sich daran halten, ne? Wenigstens möchten, ne? Ja. So. Und im Übrigen hatte ich ja gelegentlich, ich war an vier verschiedenen Orten in Deutschland und überall wurde gewünscht, ich soll das Thema Israel und das Geschehen im Libanon biblisch beleuchten. Habe ich auch dann getan. Und immer wieder musste ich sagen, was jetzt geschehen ist und noch jetzt geschieht, sehe ich als Auftakt für alles Weitere in der Richtung. Und zwar machen wir uns auf alles gefasst. Das ist das Beste. Auf alles, was geschrieben steht. Und dass Gott alles abkürzt in seiner Barmherzigkeit. Das dürfen wir wissen und auch von da aus uns nicht aus der Ruhe herausbringen lassen. Und wichtig ist, dass wir überall, wo jetzt Fragezeichen und Zweifel gegenüber Israel angemeldet werden, wegen dieser Kriegführung, dass Freunde Israels so langsam, ohne es zu merken, nicht mehr ganz Freunde sind und dann zweifelhafte Freunde und sogar noch bis in antisemitische Haltung hinüber rudern können, wenn man nicht erkennt, dass so wie die Ordnung Gottes für uns heißt, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die unsichtbaren Mächte der Finsternis und selbst die Weltbeherrscher dieses Weltalls. Also unser Kampf ist gegen die Ursächer, Originalursächer, die das, was auf der Erde geschieht, auslösen und bestimmen. Ja, natürlich alles unter dem Ratschluss Gottes, von Gott genehmigt, in weiser Voraussicht. Unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut. Der Kampf des Staates Israel aber ist genauso heute von Gott verordnet, Kampf wieder Fleisch und Blut. Wir haben ja Stellen für heute, wo Gott selber den Wurm Jakob, das Häuflein Israel, treffendste Bezeichnung für die Situation, verglichen mit der Weltübermacht gegen sie, selber ausrüstet mit den modernsten Kriegsmitteln, Waffen. Selber ausrüstet, selber verfügt. Ja. Ich mache dich zu dem. Ich habe dich dazu gemacht und bestimmt. Ja. Vor den Augen aller Nationen will ich mich an dir durch dich verherrlichen. Ja. Gegenüber einer Welt, die Gott ablehnt oder lästert und so weiter. Dann schlagen wir das Buch Daniel auf. Und sehen uns diesen wunderbaren, viel geliebten Gottesmann etwas näher an. Es dürfte also heute Abend einmal nicht ein sehr schweres Thema sein. Daniel als Mensch, als Jude, in die durch Nebukadnezar in die babylonische Gefangenschaft weggeführt. Wir lesen im ersten Kapitel, Vers 4. Schon 3. Und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er von den Söhnen Israel sowohl von dem königlichen Samen als auch von den vornehmen Jünglinge brächte, an welchen keinerlei Fehl wäre und schön von Ansehen und unterwiesen in aller Weisheit und kenntnisreich und mit Einsicht begabt und welche tüchtig wären, im Palaste des Königs zu stehen. Also mal erster Punkt. Daniel wird auserwählt von dem beauftragten Oberkämmerer. Erstens, keinerlei Fehl, das meint rein leiblich schon. Und schön von Ansehen, unterwiesen in aller Weisheit und kenntnisreich, also Wissens, einem Wissen reich und mit Einsicht begabt. Einsicht ist eine Schau, die ins Innerste geht. Und welche tüchtig wären, im Palaste des Königs zu stehen. Und dass man sie, jetzt kommt das Neue für den Juden Daniel, bestimmt der König, Nebukadnezar, dass man sie die Schriften und die Sprache der Chaldäer lehre. Es ist ja heute so lange weltweit bekannt, dass unter dem Ausdruck Chaldäer die damaligen weisen Gelehrten und gottesfürchtigen Chaldäer waren alles Sternkundige von Format, um deren astronomische Kenntnisse die heutige Astronomie die Alten beneidet. Die wissen nicht, die moderne Astronomie weiß nicht, woher die damals das alles hatten. Also die Schriften der Chaldäer, Hauptsache astronomische Schriften, natürlich dann noch mit entsprechend noch alt von Gott gelehrter Bedeutung der Gestirne, Und die Sprache der Chaldäer. Das ist eine sachliche Angelegenheit. Die Sprache. Werden die Schriften für die Juden, für einen Juden schon eine gefährliche Sache. Und der König verordnete ihnen ein tagtägliches von der Tafelkost des Königs und von dem Weine, den er trank. Und dass man sie 3 Jahre lang erzöge, und am Ende derselben sollten sie vor dem König stehen. Dann kommen noch die 3 Freunde in Sicht. Denen gibt Nebukadnezar chaldäische Namen. Daniel bekommt den Namen Belsazar, den späteren König in Babel. Hanania Sadrach, Misael Mesach und Asaria Abednego. Also rein chaldäische Namen. Und jetzt die persönliche Haltung Daniels. Er nimmt sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Weine, den er trank, der König, zu verunreinigen. Und das macht er jetzt. Also zuerst in seinem Herzen nimmt er sich das vor. Und jetzt ist wichtig, wie verhält er sich jetzt der Obrigkeit gegenüber, unter die sein Gott, der Gott Israels, die ganze jüdische nach Babel weggeführte Gruppe oder Masse von Juden, ihr Gott hat sie nach den Worten des Propheten Jeremia nicht nur in die Hände Nebukadnezars überliefert, sondern was musste Jeremia dem König von Juda immer wieder sagen und den Fürsten von Juda, als Nebukadnezar die Stadt belagerte? Zieht hinaus und ergeht euch freiwillig, denn ich habe euch unter die Botmäßigkeit des Königs von Babel gestellt. Wenn ihr hinauszieht, meinem Worte gemäß, dann werdet ihr leben und in Jerusalem bleiben. Und der Tempel wird nicht zerstört. Nebukadnezar wird euch schonen. Wenn nicht, wird die Stadt zerstört, wird der Tempel zerstört und werdet ihr getötet oder in babylonische Gefangenschaft geführt. Das war ein Auftrag für einen Propheten. Das war ein Miesmacher, oder wie sagt man dem? Verräter ist noch gnädig. Aber wie ist da der Fachausdruck?
Kollaboration,
das ist auch noch gnädig. Ja. Also, in seinem Herzen ist ihm klar, aber seine praktische Haltung nun. Und er erbat sich von dem Obersten der Kämmerer. Er war bis also Gott an den Chef heranzutreten, der gleich nach dem König kommt, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Aha, was heißt jetzt das? Paulinisch gesehen, jede Seele unterwerfe sich der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Und dann kommen wir Frommen und sagen, was? Na ja, aber nur gegenüber einer gottesfürchtigen Obrigkeit. Ja, nicht gegen eine, die uns umbringt und in Gefangenschaft führt und unseren Tempel und unsere Frömmigkeit zerstört. Ne? Das liegt ja hier genau maximal vor. Ne? Er erbat sich von dem Obersten der Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Ist das Haltung? Hat seine Seele der Obrigkeit untergeordnet? Denn wenn ich jemand um etwas bitte, dann erkenne ich bin ganz von dir und deiner Genehmigung abhängig. Ne? So. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem Obersten der Kämmerer. Aha. Erinnern wir uns an das kleine Geschehen Bruder namens Ungar, christusgläubiger Jude. Als Hitler in Österreich, in Ungarn eingedrungen war und die Situation schon beherrschte mit seinen Leuten. Ich erzähle es nochmal, wenn nur jemand da ist, der es noch nicht gehört hat, genügt. Eines Nachts wurde das ganze Quartier, also Bruder Ungar, schon vor dem Zweiten Weltkrieg zum Glauben gekommener christusgläubiger Jude in Ungarn und heißt Ungar. Eines Nachts wird das ganze Quartier gesammelt, also die Juden, Frauen und Männer, und an einem bestimmten Ort weggeführt. Ich weiß nicht, 200-300 Mann oder Menschen. Er kommt in ein Lager, wo eine ganz schmutzige Arbeit, eine Art Tretmühle, die muss Tag und Nacht musste die laufen, also da die in Gang gesetzt werden mit Menschenkraft. Ne? Und dann hat er erzählt, dann habe er mit den wenigen, die mit ihm gleichzeitig da dann arbeiten mussten, gleich immer ein Zeugnis für Christus, für Jesus Christus gegeben. Und die Folge war, dass sich die Juden fast stritten, wer kann wieder mit dem Ungar wieder zusammenarbeiten, nicht? Ja. Ja. Die wurden dann so ermuntert und getröstet und erquickt, so das ist mal das eine. Jetzt hat offenbar der dortige Chef Hitlers von diesem Sonderling Ungar als christusgläubiger Jude gehört und lässt den vor sich kommen. Er kommt in das Büro von diesem Chef. Der steht an seinem Stehpult und im Augenblick, wo Bruder Ungar eintritt ins Büro, rollt ihm von seinem Stehpult sein Federhalter oder was, Kugelschreiber, auf den Boden. Bruder Ungar sofort reagiert, bückt sich, greift das auf und übergibt ihm das entfallene Schreibzeug. Der Mann ist so betroffen von dieser Haltung. Ich weiß nicht, was sie noch gesprochen haben. Er wird wieder entlassen. Und am anderen Tag, nach Befehl dieses Obersten, die ganze Gruppe von Juden wieder zurückgeführt in ihre Wohnungen und dürfen nicht angetastet werden. Kleinigkeit. Da hat er so gepackt, so etwas, dass er wusste, dass der Jude weiß, also, so. Und trotzdem, so. Hat Gott das durch die Kleinigkeit, lässt den Federhalter runterholen, der bückt sich, übergibt ihm den so. Freundlich unter deinen. So. Hat genügt. Was er sonst noch erzählt hat, das lassen wir jetzt, aber nur als passendes Beispiel her. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem Obersten der Kämmerer, weil er diese Haltung bezogen hat. Er hat ja antreten können, ich als Jude, ich und das sind unbeschnittene Heiden, und da der Teufelskönig da, der unser Volk kaputt macht, den Tempel und so weiter, da mache ich einfach nicht mit, ich verweigere das. Ne? So, dann wäre er der Herr gewesen. Der hat gesagt, ja, kommt, ihr sagt euch schon, wer da befiehlt. Ne? Genau, aber sehen wir, da gibt, wer diese Herzenshaltung einnimmt, ne, und nach außen entsprechend sich einstellt und verhält, dem gibt Gott Gnade und Barmherzigkeit in den Augen der Obrigkeit, die Gott über uns Fromme jetzt gesetzt hat. Ob die uns passt oder nicht passt, haben wir ja maximal hier die Antwort. Nicht? Damit wir den Fall, den Einspruch gleich, Einwurf gleich hinter uns gebracht haben, Bruder Mössinger hat mich auch gefragt in diesen Stücken da. Und er ist dann gleich mit dem Einwurf gekommen, ja, gell, Bruder Muhl, aber wiederum steht geschrieben, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ne? Dann sage ich, jawohl, erstens befiehlt uns frommen Gott, eine jede Seele unterwerfe sich der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Ne? Also da haben wir zuerst einmal hier unseren Gott zu gehorchen, und zwar noch mehr als frommen Menschen. Ne? Und unseren Brüdern und Schwestern, die gegenteiliger Meinung sind. Erstens. Zweitens, dieses Wort spricht wer zu wem? Urteilet selbst, ob es gut ist, richtig ist, wenn man Gott mehr gehorcht als den Menschen. Wer sagt das zu wem? Ist das wichtig zu beachten? Das sagt nicht der Paulus dem Cäsar Nero mit in Rom, ne? Der war ja da, als Paulus da war. Und das sagt nicht Petrus dem Pilatus und nicht Johannes dem Hauptmann Cornelius, sondern dem Hohepriester. Das gilt der geistlichen Obrigkeit gegenüber. Ne? Also wenn jetzt mein Pfarrer käme und mir etwas anderes sagen würde, ne? Dann würde ich sagen, Herr Pfarrer, wir sind doch einer Meinung, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nicht wahr? Aber mit einem Schweizer General in Kriegszeiten würde ich das nicht sagen. Ne? Bitte. Genau, ganz genau. Also das gilt auf dem Sektor des Glaubens. Ne? Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nicht in Bezug auf politische oder gar militärische Ordnungen von Gott. Und der Oberste der Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte meinen Herrn, den König. Aha, ist bei dem auch in Ordnung? Jawohl. Ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk verordnet hat. Denn warum sollte er sehen, dass eure Angesichter verfallener wären als die der Jünglinge eures Alters, sodass ihr meinen Kopf beim König verwirkt? Also, wir merken, er will auf den Wunsch eingehen, aber sagt ja, das kann ich mir nicht leisten. Daniel spricht zu dem Aufseher, welchen der Oberste der Kämmerer über Daniel bestimmt hatte. Aha, was macht er jetzt? Der Chef der Kämmerer hat Daniel mit diesen Worten verlassen. Ne? Ich kann leider das nicht tun. Ne? Sonst geht es um meinen Kopf. Ne? Was macht Daniel jetzt? Jetzt wendet er sich an seinen nächsten Übergeordneten. Ne? Also einen, der weit unter dem Chef der Kämmerer steht. Ne? Untergeordneten, Angestellten, würden wir sagen. Daniel sprach zu dem Aufseher, welchen der Oberste der Kämmerer über Daniel und seine Freunde bestellt hatte. Versuche es doch mit deinen Knechten 10 Tage. Und man gebe uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken. Und dann mögen unser Aussehen und das Aussehen der Jünglinge, welche die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Und tue mit deinen Knechten nach dem, was du sehen wirst. Also wieder vollkommene Unterordnung, aber ein von Gott geschenkten weisen Vorschlag. Ne? Oder sagen ja, also das wäre ja denkbar. Und überlässt dann, sagt er zum Voraus, also was du dann verfügen wirst, ne? Werden wir sehen. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage mit ihnen. Und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen besser und völliger an Fleisch als dasjenige aller Jünglinge, welche die Tafelkost des Königs aßen. Also, das natürlich jetzt, was eine wunderbare Empfehlung für Rohköstler und ähnliche heilige Esser, nicht wahr? Also, aber alles andere als das, sondern nur was ist hier zu sagen, oder der Grund. Da hat Gott das Gemüse und das Wasser der vier Jünglinge, der vier Juden so gesegnet, nicht? Ja, deshalb ist es so geworden. Da tat der Aufseher ihre Tafelkosten und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und dann sagt er, ja, wenn es so ist, umso besser. Umso besser. Der König will ja, der will ja genau das. Nicht? Dann hat der König noch mehr als das Beste, was er wünscht. Ja. Vers 12, 17 sind wir jetzt. Und diesen vier Jünglingen, ihnen gab Gott Kenntnis, das haben wir es ja nicht. Ja. Und zwar jetzt in was für Kenntnis und was für Einsicht. Und diesen vier Jünglingen, ihnen gab Gott Kenntnis und Einsicht in aller Schrift und Weisheit. Aber in was für aller Schrift und Weisheit jetzt? Nicht von Mose und Elias, ne? Sondern der Chaldäer. Ne? Der Chaldäer. Und was das für Schriften und für Weisheitsstücke waren, das werden wir dann gerade noch zur Kenntnis nehmen. Und Daniel hatte Verständnis für alle Gesichte und Träume. Und am Ende der Tage, nach welchen der König sie zu bringen befohlen hatte, also nach 3 Jahren, brachte sie der Oberste der Kämmerer von Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, und unter ihnen allen wurde keiner gefunden wie Daniel und seine 3 Freunde. Und sie standen vor dem König. Und in allen Sachen einsichtsvoller Weisheit, welche der König Nebukadnezar von ihnen erfragte, fand er sie 10-mal allen Schriftgelehrten und Beschwörern überlegen, die in seinem ganzen Königreich waren. Also, was für Weisheit und für Schriften hatten die zu lernen und zu studieren und zu beherrschen? Ne? Der Chaldäer. Ne? Und aller Weisheit der Beschwörer, der erste Zunft da in Babylon. Und jetzt Nebenbemerkung als Beispiel dafür, dass wir immer wieder durch die ganze Bibel beim Lesen das beachten dürfen, was nur zwischen den Zeilen geschrieben steht. Gibt es so etwas? Könnte gefährlich aussehen, aber gar nicht, wenn man es auch wieder auf und Herzen aufrichtig. Nein. Wenn man Gabriel sagt gerade dem Daniel, du bist ein Vielgeliebter, so beachte nun das Wort, achte auf das Wort, ganz genau. Denn der König Nebukadnezar findet diese 4 jungen Juden in allen Sachen einsichtsvoller Weisheit, welche er von ihnen erfragte, fand er sie 10-mal allen Schriftgelehrten und Beschwörern überlegen, die in seinem ganzen Königreich waren. Was hat das? Was wirft das für ein Licht auf den König Nebukadnezar selbst? Wenn er fähig war, festzustellen, dass die Weisheit dieser 4 Juden diejenige seiner eigenen Studenten, der Chaldäischen, ne, ums Zehnfache übertreffe, ne, wenn er dazu fähig war, dann war die Weisheit Nebukadnezar mindestens eine 11-fache. Ne. Sonst hätte er das gar nicht feststellen können. Verstehen wir jetzt, wie man zwischen den Zeilen lesen kann, oder was da drin alles steckt, im Worte Gottes, wenn man auf alles achtet. Ne? Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kores. Dann machen wir Vers 17, haben wir schon beachtet. Jetzt kommt Kapitel 2, Vers 19. Da hat er ja Nebukadnezar dann den Traum. Und da lesen wir vielleicht noch von Vers. Niemand der chaldäischen Traumdeuter und was sie alles waren, Schriftgelehrten, Sternkundige, vermochte den Traum des Königs zu erzählen zuerst oder noch zu deuten. Nebukadnezar, seine Haltung und seine Weisheit, der Traum war dem Nebukadnezar so deutlich und so gewaltig klar, nicht, wie mehr als ein irdisches sichtbares Erlebnis von Gott zur Darstellung gebracht worden. Also es ließ ihm keine Ruhe und wusste, das hat eine gewaltige göttliche Bedeutung. Aber wer erklärt mir das? Er ruft wieder alle die eben erwähnten, neben Daniel verschwindenden Weisen seines eigenen Reiches herzu und sagt, erzählt von dem Traum, nur dass er einen Traum gehabt hat, den gewaltigen, und er möchte gern die Deutung hören. Und jetzt wieder seine Weisheit. Damit ich absolut sicher bin, dass eure Deutung hundertprozentig zutrifft, treffend ist. Klar. Diese Sicherheit habe ich nur dann, wenn ihr, meine Herren, ihr Traumdeuter und wie wurden sie noch vorgestellt da, die Beschwörer und so weiter, wenn ihr mir zuerst sagen könnt, was für einen Traum ich geträumt habe, worin der Traum bestand. Wenn ihr das nicht könnt, habe ich keine Gewähr, dass eure Deutung zuverlässig ist. Die geben sich alle Mühe, dem König zu sagen, das ist doch total unmöglich, nicht? Total unmöglich. Kann niemand, nicht? Und jetzt lesen wir in Vers 12. Dieser halt ward der König zornig und er grimmte sehr. Und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und der Befehl ging aus und die Weisen wurden getötet. Und man suchte Daniel und seine Genossen, um sie zu töten. Da erwiderte Daniel mit Verstand und Einsicht den Arioch, dem Obersten der Leibwache des Königs. Jetzt wendet er sich an den Militärchef der Leibwache, welcher aufgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten. Er antwortete und sprach zu Arioch, den Oberbeamten des Königs, warum der strenge Befehl vom König? Da tat Arioch die Sache den Daniel kund. Und Daniel, was macht er jetzt? Daniel hätte jetzt ja als frommer Jude was überlegen können. Es sollen nur alle babylonischen Weisen umgebracht werden, nicht? Dann sind die ja noch allein da. Stellt euch mal vor, der fromme Arthur Muhl hat solche Überlegungen, zu solchen Überlegungen verhält. Ne? Ehrlich, was mein Chef, ne? Jetzt passe ich dann auf in Zukunft, was der sagt. Ne? Also, und Daniel ging hinein und erbat sich von dem König, dass er ihm eine Frist gewähre, um dem König die Deutung anzuzeigen. Hierauf ging Daniel in sein Haus. Und er tat die Sache seinen Genossen mit, teilte mit. Ah, sind da noch seine Freunde? Also wieder die ganze Haltung. Er meldet sich beim Obersten der Leibwache. Was ist los? Der gibt Auskunft. Und jetzt erbittet er vom König selbst eine Frist. Und dass der König auf einen solchen Antrag hört, ist ja klar, nicht? Ja, wenn da jetzt noch der Daniel, seine Freunde, 10-mal meinen eigenen Weisen überlegen, wenn der um eine Frist bittet, da tue ich gut, darauf einzugehen. Ne? Mit seinen Freunden geht Daniel in sein Haus, gibt ihnen Bescheid, bittet sie, dass sie von dem Gott des Himmels Barmherzigkeit erbeten wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Genossen mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Hierauf wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel hob an und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Und er, Gott, ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Ah. Also da ist in diesem Gebet Daniel genauso weit wie Paulus in 1. Korinther 2. Wir reden aber Weisheit Gottes, die Verborgene, in einem Geheimnis, die Gott vor den Weisen dieser Welt verborgen hat, genau wie jetzt da den Weisen des Nebukadnezar. Uns aber, die wir ihn lieben, hat er diese Dinge, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen ist, uns hat Gott diese Dinge geoffenbart durch seinen Geist, und dieser Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Nicht? Und was sagt er da? Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und so weiter. Dich, Gott, meiner Väter, lobe und rühme ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mir jetzt kundgetan hast, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns die Sache des Königs kundgetan. Jetzt meldet er sich bei Nebukadnezar. Arioch führt ihn natürlich sofort zum König, und der König spricht ihn an, Vers 26. Bist du, Daniel, Belsazar, bist du imstande, den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mir kundzutun? Daniel antwortet vor dem König und spricht: Das Geheimnis, welches der König verlangt, können Weise, Beschwörer, Schriftgelehrte und Wahrsager dem König nicht anzeigen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und er ist wunderbar. Und er hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was am Ende der Tage geschehen wird. Also, ich hätte an Daniel statt was gesagt. Und dieser Gott hat mir kundgetan, was der König geträumt hat. Nein, hat dem Könige kundgetan. Und zwar nicht irgendetwas, sondern was? Oh, ein gewaltiges Wort, das Schlüsselwort aus dem Munde Daniels. Hat dem König Nebukadnezar, nennt ihn mit Namen, kundgetan, was am Ende der Tage geschehen wird. Ah. Also wenn dann Daniel dem König den Traum erzählt, mal erstens, ne, den er geträumt hat, und dann eine Deutung gibt, die in der damaligen Zeit, zur Zeit Nebukadnezar, er sagt ihm ja, du bist das Haupt von Gold, Nebukadnezar. Also, das war er, lebt ja gar nicht am Ende der Tage, Nebukadnezar. Und dann kommen die Griechen, die Perser, Meder und Perser, und dann kamen die Griechen und dann kamen die Römer. Nicht? Das ist der weltgeschichtlich schon alles längst hinter uns. Nicht? Sind Dinge, die Daniel mal zuerst auslegt. So, nicht? Aber der Schlüsselvers heißt, Gott hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was am Ende der Tage geschehen wird. Nicht? Das heißt, alles, was in den Weltreichen bisher war und geschah, sind alles göttliche Bühnenvordarstellungen, was jetzt am Ende der Tage nicht nacheinander und geografisch nebeneinander, sondern gleichzeitig global, universal jetzt geschehen. Also, ich darf ja nicht stehen bleiben, aber ein gewaltiges Wort. Kundgetan, was am Ende der Tage geschehen wird, in der Vollerfüllung. Dein Traum und die Gesichte deines Hauptes auf deinem Lager waren diese. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken auf, was nach diesem geschehen werde. Und der, welcher die Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist nicht durch Weisheit, die in mir mehr als in allen Lebenden wäre, dies Geheimnis geoffenbart worden. Und jetzt wunderbar. Sondern deshalb, dass man dem König die Deutung kundtue. Und jetzt kommt das Stichwort, wo der vor einigen Jahrzehnten weltberühmt gewordene Jude, Professor Freud, groß geworden ist. Ihr wisst ja alle, Psychoanalyse, Professor Freud, der Gründer dieser Wissenschaft. Na, woher hat der seine Weisheit? Damit der König nicht nur erfahre, was am Ende der Tage geschehen wird, sondern damit er die Gedanken seines Herzens erfahre. Also Träume sind was? Setzt Gott an Dingen, die unserem Bewusstsein entzogen sind, aber da drin sich bewegen und eigentlich ein Eigenleben führen. Nicht? Damit der König die Gedanken seines Herzens erfahre. Und deshalb hat er Professor Freud sofort auch immer gesagt, was hast du geträumt? Nicht? Die Traumdeutung war dann bei Professor Freud ein wichtigstes Element zu seiner Lehre dann.
Bitte Kassette wenden.
Dass man dem König die Deutung kundtue und du deines Herzens Gedanken erfahrst. Die Darstellung vom Standbild selber übergehen wir. Dann haben wir in Kapitel 4 einen weiteren Traum der Nebukadnezars. Der ihn wieder sehr beunruhigte. Kapitel 4, Vers 4. Ich, Nebukadnezar, wohnte ruhig in meinem Hause und hatte Gedeihen in meinem Palast. Ich sah einen Traum, er erschreckte mich. Und Gedanken auf meinem Lager und Gesichte meines Hauptes ängstigten mich. Und von mir wurde Befehl gegeben, alle Weisen von Babel vor mich zu führen, auf dass sie mir die Deutung des Traumes kundtäten. Alsbald kamen die Schriftgelehrten, die Beschwörer, die Chaldäer und die Wahrsager herbei. Ich trug ihnen den Traum vor, also jetzt verlangt er nicht mehr den Traum selbst zu erzählen, aber sie taten mir seine Deutung nicht kund. Und zuletzt trat vor mich Daniel, Kapitel 4, Vers 8, dessen Name Belsatar ist, nach dem Namen meines Gottes, und in welchem, jetzt kommt ein Zeugnis Nebukadnezars über Daniel, in welchem der Geist der heiligen Götter ist. Es ist für uns wieder der Mühe wert, zu bemerken, wenn wir das lesen, der Geist der heiligen Götter, dass wir selbstverständlich urteilen, na ja, natürlich, wenn Nebukadnezar so etwas sagt, das ist dummes Zeug, nicht? Götter gibt es ja bekanntlich keine, nicht? So. Nein, das ist die Lehre der Bibel, als Gottes Wort ist, dass Gott selbst zu heiligen Majestäten erklärt hat, ich erkläre euch alle als Götter, Mehrzahl von Gott. Ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Und die werden dann auch von Gott als Götter anerkannt und mit Namen genannt und als Gott eingesetzt und bevollmächtigt. Also wenn Nebukadnezar jetzt hier sagt, du oder Daniel, da ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter ist, in dir ist, und dass kein Geheimnis dir zu schwer ist. So, was das heißt. Ne? Dass kein Geheimnis dir zu schwer ist. So sage mir die Geschichte meines Traumes, den ich gesehen habe, und seine Deutung. Was nun die Geschichte meines Hauptes auf meinem Lager betrifft, so sah ich, jetzt erzählt er, den Daniel, den Traum. Siehe, ein Baum stand mitten auf der Erde und seine Höhe war gewaltig. Der Baum wurde groß und stark und seine Höhe reichte bis in die Himmel. Und er wurde gesehen bis an das Ende der ganzen Erde. Sein Laub war schön und so weiter und so weiter. Und alle Tiere wohnten im Schatten und hatten Nahrung in seinem Schatten. Die Vögel des Himmels in den Zweigen und alles Fleisch nährte sich von ihm. Das ist natürlich das Weltreich des Antichristen und so weiter. Bis dann schaute ich, wie ein Wächter und Heiliger vom Himmel herniederstieg. Er rief mit Macht und sprach: Hauet den Baum um. Vers 15: Durch seinen Wurzelstock lasst in der Erde, und zwar in Fesseln von Eisen und Erz, im Grase des Feldes und von dem Tau der Himmel werde er benetzt. Und mit den Tieren habe er Teil an dem Kraut der Erde. Und so weiter. Auslegung Daniels ist ihm jetzt natürlich nicht leicht gefallen. Das müssen wir noch beachten. Nebukadnezar hörte im Traume selbst noch weiter. Sein menschliches Herz werde verwandelt und das Herz eines Tieres ihm gegeben. Also das ist eine Herztransplantation, nicht? Und sieben Zeiten sollen über ihn vergehen durch Beschluss der Wächter. Aha. Also nicht aus dem Herzen Gottes kommt dieses Gericht, sondern Beschluss der Wächter. Das sind jetzt die heiligen Engel der heiligen Götter. Durch Beschluss der Wächter ist dieser Ausspruch und ein Befehl der Heiligen ist diese Sache. Aha. Also nur von Gott wieder genehmigte Anträge, nicht? Und so ist es mit allen Gerichten Gottes, die kommen nie aus dem Herzen Gottes. Nie aus dem Herzen Gottes. Denn er rechnet ja Böses gar nicht zu in seiner Liebe. Das überlässt er den Heiligen. Ne? Auf dass die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verweist, wen er will und den Niedrigsten der Menschen darüber bestellt. So. Diesen Traum habe ich, König Nebukadnezar, gesehen. Und du, Belsazar, sage seine Deutung, da alle Weisen meines Königreichs mir die Deutung nicht kundzutun vermögen. Du aber vermagst es, weil der Geist der heiligen Götter in dir ist. Da entsetzte sich Daniel, dessen Name Belsazar ist. Eine Zeit lang und seine Gedanken ängstigten ihn. Der König hob an und sprach: Belsazar, der Traum und seine Deutung ängstigt dich nicht. Ängstige dich nicht. Der König zu Daniel. Er antwortet und spricht: Mein Herr, der Traum gelte deinen Hassern und seine Deutung deinen Feinden. Der Baum, den du gesehen hast, der groß und stark wurde und so weiter und so weiter und so weiter. Vers 22, das bist du, o König. der du groß und stark geworden bist, und deine Größe wuchs und reichte bis an den Himmel, und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Und dass der König einen Wächter und Heiligen vom Himmel herniedersteigen sah, welcher sprach: Haue den Baum um und verderbt ihn, doch sein Wurzelstock lasst in der Erde, in Fesseln von Eisen und Erz, im Grase des Feldes, und von dem Tau der Himmel werde er benetzt, und er habe seinen Teil mit den Tieren des Feldes, bis 7 Zeiten über ihn vergehen. Dies ist die Deutung, o König, und dies der Beschluss des Höchsten, also Genehmigung der Anträge, der über meinen Herrn, den König, kommen wird. Man wird dich von den Menschen ausstoßen, und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Und man wird dir Kraut zu essen geben, wie den Rindern, und dich vom Tau des Himmels benetzt werden lassen. Und es werden 7 Zeiten über dich vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wen er will. Und dass man gesagt hat, den Wurzelstock des Baumes zu lassen, dein Königtum wird dir wieder werden, sobald du erkannt haben wirst, dass die Himmel herrschen. Achtung, was heißt das? Dass er herrscht. Hier nicht Gott, sondern die Himmel, das sind es die Heiligen der Höchsten. Ne? Das sind es diese heiligen Engel, das sind diese Götter. Ne? Ihre Anträge. Dass die Himmel herrschen. Bitte, und wo haben wir in nächster Zukunft den praktischen Fall, wo die Himmel herrschen? Im tausendjährigen Reich. Ne? Da stellt sich Christus noch einmal Israel zur Verfügung unter Gesetz. Das Gesetz wird ausgehen von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem. Und dann haben wir, glaube ich, im Propheten Micha die eigenartige Stelle: Jedes Volk wird wandeln im Namen seines Gottes, wir aber Haus Israel werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Aha. Da sind dann die heiligen Engel, die dann anstelle der jetzigen unsichtbaren Mächte gesetzt werden im tausendjährigen Reich, heilige Engel, jetzt sind ja Unheilige am Werk. Satan untergebene werden Götter genannt. Jedes Volk wird wandeln im Namen seines Gottes, wir aber aus Israel im Namen Jehovas, unseres Gottes. Denn er ist der Wahrhaftige. Der Gott Israels nennt sich: Ich bin der Gott der Götter. Nicht etwa der Götzenbilder, sondern der Götter. Ne? Und so geschieht es. Vers 30. Nebukadnezar sieht seine herrliche Pracht vom Palast aus. Ist das nicht das große Babel, welches ich zum königlichen Wohnsitz erbaut habe, durch die Stärke meiner Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit? Noch war das Wort in dem Munde, und schon geschieht das, was ihm gesagt wurde. Und jetzt noch Vers 33 am Schluss. Und er aß Kraut wie die Rinder, und sein Leib war benetzt von dem Tau der Himmel, bis sein Haar wuchs gleich Adlerfedern und seine Nägel gleich Vogelkrallen. 34. Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel, und mein Verstand kam mir wieder. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte, und so weiter und so weiter. Und nach Vers 35: Und alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet, und nach seinem Willen tut er mit dem Heere der Himmel und mit den Bewohnern der Erde, und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte: Was tust du? Zu derselben Zeit kam mir mein Verstand wieder, und zur Ehre meines Königtums kamen meine Herrlichkeit und mein Glanz mir wieder. Und meine Räte und meine Gewaltigen suchten mich auf, und ich wurde wieder in mein Königtum eingesetzt, und, unglaublich, ausnehmende Größe wurde mir hinzugefügt. Nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege Recht und der zu erniedrigen vermag, die in Hoffart wandeln. Dann kommt ja Das ist das Ende von Nebukadnezar und seinem Gericht. Gewaltige Modellvorführung, ja, für den großen Nebukadnezar. Dann kommt die Kapitel 5, die Sache mit Belsazar, ein Nachkomme, nicht buchstäblich Sohn, sondern es war ein Enkel oder irgendein zweiter oder dritter Nachkomme von Nebukadnezar. Belsazar, der ja dann die Tempelgeräte kommen ließ und den Gott Israels lästerte. Nicht? Und dann die Schrift da an der Wand, die bekannte Sache. Vers 9, da geriet der König Belsazar in große Angst und seine Gesichtsfarbe veränderte sich an ihm und seine Gewaltigen wurden bestürzt. Infolge der Worte des Königs und seiner Gewaltigen trat die Königin in das Haus des Gerades. Die Königin hob an und sprach, ist also die Mutter, O König, lebe ewiglich. Lass deine Gedanken dich nicht ängstigen und deine Gesichtsfarbe sich nicht verändern. Jetzt, es ist ein Mann in deinem Königreich, in welchem der Geist der heiligen Götter ist, und in den Tagen deines Vaters, Nebuchadnezzar, wurden Erleuchtung und Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter bei ihm gefunden, und der König Nebukadnezar, sein Vater, jetzt Achtung, jetzt kommen die Ämter Daniels. Und Nebukadnezar, dein Vater, hat ihn zum Obersten der Schriftgelehrten, der Beschwörer, der Chaldäer und der Wahrsager erhoben. Und dein Vater, o König, darum, weil ein außergewöhnlicher Geist und Kenntnis und Verstand, ein Geist der Traumdeutung, der Rätselerklärung und der Knotenlösung bei ihm gefunden wurde. Bei Daniel, welchen der König den Namen Belsazar gegeben hat. So werde nun Daniel gerufen und er wird die Deutung anzeigen. Also das ist also offenbar die Mutter des Belsazar, die jetzt kommt. Und den Daniel eben noch genauer gekannt hat. Aber was ist ersichtlich wieder zwischen den Zeilen? Daniel war alt geworden und verachtet und durch Belsazar beiseite gesetzt. So. Und die Mutter nun diese Aussage, ganz gewöhnlich. Das Letzte, was das heißt, das ist auch für Professor Freud wieder eine gemähte Wiese hier, nicht? Den Geist der Knotenlösung, der Traumdeutung, der Rätselerklärung. Also, liebe Geschwister, das gibt es. Das gibt es. Hätte Daniel sich nicht von Herzen diesem Maximalfeind Israels nicht von Herzen untergeordnet, weil sein Gott sie da untergeordnet hat, nicht mitgemacht, dann wäre aus dem Daniel nie das geworden. So. Man hätte nie eine alte Königin, Mutter, ein solches Zeugnis geben können. Von diesem Juden. Ne? Wenn man vor einem gefangenen Juden. Ne? Ja. Knotenlösung, Rätselerklärung, Traumdeutung. Schriftgelehrter, Beschwörer, Chaldäer und Wahrsager. Also, Erich, da hätten wir gesagt, Erich, gell, ihr zwei, da machen wir nicht mit. Chaldäischer Wahrsager, chaldäischer Traumdeuter, Schriftgelehrter, und wie heißt das noch alles so schön da? Beschwörer? Ne? Ja. Erich, da machen wir nicht mit. Ne? Keinen Fall. Ne? Also lieber kommen wir um. Ne? Ja. Mein Lehrer, mein Lehrer. Unser Gotteswort ist Gotteswort. Gewaltig, gewaltig. So? Was geschieht? Kleinigkeit. Unser Daniel, ne? Unser Enkel, der hat ja kürzlich Hochzeit gefeiert. Und da hat jemand einen Trick, so einen kleinen Trick bereitet bei der Festveranstaltung. So, etwa so einen Zentimeter dicke Lismolade, nicht? Und so lange, nicht? Und dann einen Strick, da musste der Daniel, musste da erst stricken, so, ne? lernen durch seine Braut, die ihm, Frau, die ihm anvertraut wurde. Aber das Schönste, das Gegenteil auch. Die Strick ist vielleicht ja nicht allzu dick. So großer Knoten, nicht? Immer geknüpft, geknüpft, geknüpft. Nicht wahr? Jetzt wurde unserem Daniel die Auftrag gegeben, jetzt diesen Knoten zu lösen. Nicht? Da habe ich gesagt, du Daniel, wunderbar, hast einen prächtigen Vorgänger, nicht? Der hatte den Geist der Knotenlösung, den wünsche ich dir jetzt auch, nicht so. Ja, und richtig, also in kurzer Zeit hat er den buchstäblichen Knoten dann als junger Ehemann auch gelöst. Darauf wurde Daniel vor den König geführt. Und was für einen wieder. Was für einen wieder. Ne? Da ist der, da war der Nebukadnezar gegenüber dem Belsatzar direkt heilig. Nicht? Ja, der hat die heiligen Geräte wunderbar aufbewahrt und beiseite gestellt. Nicht? Und so weiter. Bist du, Daniel, einer der Weggeführten von Juda, den der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat? Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir ist und dass er Erleuchtung und Verstand und außergewöhnliche Weisheit bei dir gefunden werden. Und nun sind die Weisen, die Beschwörer von mich geführt worden, damit sie diese Schrift lesen und ihre Deutung mir kundtäten. Aber sie vermögen nicht, die Deutung der Sache anzuzeigen. Ich habe aber von dir gehört, dass du Deutungen zu geben und Knoten zu lösen vermagst. Nun, wenn du diese Schrift lesen und ihre Deutung mir kundtun vermagst, so sollst du mit Purpur bekleidet werden, goldene Kette um deinen Hals und so weiter, tritt dein Königreich herrschen. Daniel antwortet, sprich vor dem König, deine Gaben mögen dir verbleiben und deine Geschenke gib einem anderen. Jedoch werde ich die Schrift dem König lesen und die Deutung ihm kundtun. Achtung. Du, o König, also er ehrt ihn als das, was er ist. Ehre den König, 2. Peter. Du, o König, der höchste Gott, hat den Nebukadnezar, deinem Vater, jetzt Achtung, was Daniel sagt von Nebukadnezar. Der höchste Gott hat den Nebukadnezar, deinem Vater, das Königtum und die Größe und die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Größe, die er, Gott, ihm verliehen, bebten und fürchteten sich vor ihm alle Völker, Völkerschaften und Sprachen. Wen er wollte, tötete er, und wen er wollte, ließ er leben. Und wen er wollte, erhob er, und wen er wollte, erniedrigte er. Als aber sein Herz sich erhob und sein Geist bis zur Vermessenheit sich verstockte, wurde er von seinem königlichen Throne gestürzt und man nahm ihm seine Würde. Also, so beschreibt Daniel den Nebukadnezar. Bitte. Ja, das müssen wir uns heute sagen lassen. Wir wissen nicht, was noch an uns herankäme. Ja? Dass wir dann nicht in Unkenntnis göttlicher Ordnungen für uns, ne? Gerade widerstreben und sagen, nein, das ist vom Teufel und so weiter, nicht wahr? Wir wissen ja, wen Nebukadnezar darstellt, ne? Und der da ebenfalls der Belsatzar. Vers 21. Bitte, man gab ihm Kraut zu essen mit den Rindern und sein Leib wurde, jetzt Achtung, und sein Leib, Daniel, wurde vom Tau des Himmels benetzt, wie lange? Bis er erkannte, dass der höchste Gott über das Königtum der Menschen herrscht und darüber bestimmt, wen er will. Ja, warum bleiben wir da stehen? Was bedeutet Tau des Himmels? Ja. Darreichung von Gnade an solche, die den schrecklichsten Gerichten verfallen sind. Das ist Tau des Himmels. Lassen wir uns das mal sagen. Tau des Himmels. Ja, und dann, ja, wie Taugewölk bei der Ernteglut. Ja. Das heißt, wir in der Herrlichkeit sind das Taugewölk, wenn der Leib Christi vollendet ist. Ja. Und unten die Glut der Ernte, die Ernte ist das Ende dieses Zeitalters und die Glut sind die Zorngerichte Gottes jetzt am Ende dieses Zeitalters. Hat Gott schon ein Tau gewölkt bereit, um die dem Gericht Verfallenen dann auch nach sieben Zeiten nicht, so zu betreuen in seiner Liebe und Barmherzigkeit? Nicht. Darf man aber niemand sagen, nicht? Ja. Bis sie alle erkennen, um was, um wen es geht und um was es wirklich geht. Er sagt ihm deutlich, was kommt. Und so geschah es. Und dies ist die Schrift, welche gezeichnet worden ist, Vers 25, Mene, Mene, Tekel, Ufa, Sin. Dies ist die Deutung der Sache, Mene. Gott hat dein Königtum gezählt und man macht ihm ein Ende. Tekel, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Als dann befahl Belsasa und man bekleidete Daniel mit Purpur, also macht ihn dann noch groß, nicht? Erwarten musste Daniel das, ja? Dass er den sofort gefangen abführen lässt und möglichst noch steinigen oder enthaupten lässt. Ne? Nein, 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 nein. Wiederum hat Daniel seinem Gott gegenüber Treue geübt, von Jüngling bis zum Geist. Ne? Der Obrigkeit untertan sein, die Gewalt über ihn hat. Ne? Ja. Und ehrt vor dem gottlosen, nicht? Lasterhaften, lästerlichen König Belsasar, ehrt er den Nebukadnezar in einer Sprache, die wir kaum verstehen können. Kommt mir da noch eine Anrede in den Sinn, als Daniel beginnt, dem Nebukadnezar den Traum vom Standbild zu erklären, beginnt er, den Nebukadnezar wie folgt anzureden, nämlich in Kapitel 2, Vers 37. Du, o König, du König der Könige, dem der Gott der Himmel das Königtum, die Macht, die Gewalt, die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt von Gold. Also wie hat Daniel, der Jude, der Gefangene, diesen Erzfeind, den Chef seiner Erzfeinde, angeredet? Du, o König, du König der Könige. Wenn unser einen solchen Israelfeind und Christenfeind anreden würde, du, o König, du König der Könige, da würden alle Geschwister sagen, aber jetzt ist der Bruder Mul umgefallen. Ja, ja. Jetzt hat er versagt, gründlich versagt. Ja. Denn es gibt nur einen König der Könige. Ne? Ja. Und der heißt Jesus. Bitte. Ja. Hat Daniel da Unrecht getan? Du, o König, du König der Könige. Nein. Irdischerweise tadellos, in Ost tadellos, waren unzählige Königreiche eben. Ja. Wer hat denn dem Nebukadnezar diese Macht gegeben? Ja. Ja. Ausgerechnet Daniel ist es, der uns da belehrt. Ne? Die Ehre und die Herrlichkeit. Hat Daniel richtig getan, wenn er sich denn vollständig untergeordnet hat? Und jetzt kommt, bis zu welchem Punkt? Jetzt kommt, wenn von uns verlangt würde, irgendjemand als Gott anzubeten, außer unserem Gott, den Vater und den Herrn Jesus Christus, dann wäre es Schluss. Und zwar kurz Schluss. Genau bei Daniel. Ne? Es kam das. Jetzt hätte er ja, den Nebukadnezar anbeten sollen. Ne? Jetzt hat er sich so vermessen. Ne?
Wenn wir auf die große Warten in Offenbarung gehen, Gott allein die Ehre der Himmel gemacht hat, betet nur ihn an.
Ja, genau dann. Ja. Offenbarung 14. Ja. Ja. Also, unterordnen, unterordnen, und zwar bitte von Herzen. Ne? Erkennend, es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Ne? Ja. Es denken einige wahrscheinlich an Hitler. Ne? Bitte, auch er bildet in seiner ganzen Funktion und Darstellung einen Bestandteil des Ratschlusses Gottes. Damit ist er aber nicht entschuldigt. Gar nicht, ne? Denn Gott sieht das Herz an. Und da haben wir das klassische Beispiel beim König von Assyrien, den Gott als Zuchtpunkte gegenüber Israel benutzte. Du bist die Rute in meiner Hand. Ne? So. Aber dein Herz denkt nicht also, sondern du hast im Sinn, viele Nationen vollständig auszurotten, zu vertilgen und so weiter und so weiter. Und so kommt das Gericht, komme ich auch an dich, König von Assyrien. Ja. Weil du hast dich nicht als mein Werkzeug unterstellt, ja, sondern hast hier den Nebukadnezar, ich habe alle die Nationen durch meine Macht, meine Kraft mir unterworfen, der König von Assyrien. Ja, und deshalb kam auch das Gericht über ihn, und Adolf Hitler hat in seinem Herzen beschlossen, und das war ganz seine Sache, in meinem Machtbereich gibt es eines Tages keinen einzigen Juden mehr. Das heißt, vor Gott hat er alle Juden schon umgebracht, vollständig getötet. Ja. Die Dinge, die Vorgänge im Herzen sind Taten, reale Vorgänge. Und Gott richtet nur nach dem, was da drin gefunden wird. Das Wunderbare, beachten wir noch abschließend, kommen die Perser, überwältigen das Reich des Belsazar, über Nacht schon geschah es. Vers 30, Kapitel 5. In derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Galäer, getötet, und Darius der Meder bekam das Königreich, als er ungefähr so und so alt war. Und dann Vers 4, Vers 2 noch. Es gefiel Darius, über das Königreich 120 Satrapen zu bestellen, die im ganzen Königreich sein sollten, und über diese drei Vorsteher, von welchen Daniel einer war, damit jene Satrapen ihnen Rechenschaft gäben, den drei, und der König keinen Schaden erlitte. Da, Vers 4, da übertraf dieser Daniel die Vorsteher und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war, und der König gedachte ihn, über das ganze Königreich zu bestellen. Da suchen die Vorsteher und die Satrapen eine Anklagerung gegen Daniel. Dann geht es so. Vers 11. Und als Daniel erfuhr, dass die Schrift aufgezeichnet war, ging er in sein Haus, und er hatte in seinem Obergemach offene Fenster gegen Jerusalem hin. Und dreimal des Tages kniete er auf seine Knie und betete und lobpries vor seinem Gott, wie er vor dem getan hat, in zwischen war der Befehl ergangen. Der König erfährt das von den Angebern. Vers 15, da wurde der König, als er die Sache hörte, sehr betrübt. Und er sann darauf, Daniel zu retten. Und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. Eigenartig. Untergang der Sonne. Da liefen jene Männer eilig zum König und sprachen zum König: Wisse, o König, dass die Meder und Perser ein Gesetz haben, das kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Ja, das unbarmherzige Gesetz der Meder und Perser. Ein Modell für das Gesetz vom Sinai. Kapitel 6, Vers 29 noch. Und dieser Daniel, welcher sie aus der Löwengrube gerettet, hatte Gedeihen unter der Regierung des Darius und der Regierung Kores des Perser. Und dann kommen ja alle die weiteren Geschichten des Daniel und schließen jetzt, indem wir das letzte Kapitel noch aufschlagen. Daniel 12. In Daniel 11 hat man ja die Situation, die gerade jetzt praktisch auf unserer Erde vor uns liegt, dass der Antichrist auftaucht und Israel jetzt dann noch zum Zierde aller Nationen wird, kriegerisch leider, zur Zierde aller Nationen, und dass der Antichrist dann eben da dagegen sich stemmt und gewaltige Erfolge erzielt, sodass, wenn er sich dann als Gott erklärt und die Beweise bringen wird, ja, Beweise, die Gott ihm gestattet zu bringen, er sei der richtige Gott und der sei der richtige Christus, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo Christus dann kommt in großer Macht und Herrlichkeit, nachdem wir dann schon bei ihm in der Herrlichkeit sein werden. Und jetzt Kapitel 12, Vers 1. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, Engelfürst. Erzengel wird er an anderer Stelle genannt. Der für die Söhne deines Volkes steht, also verantwortlich fordert. Und von ihm wissen wir, dass Michael und seine Engel kämpfen mit Satan und dessen Engel. Und Michael und seine Engel werden Satan und seine Engel besiegen. Und Satan wird dann auf die Erde geworfen. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Errettet werden. Ein jeder, der ein Buch geschrieben und gefunden wird. Dann Vers 3, und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die Viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Und dann die beiden Stellen. Daniel verschließe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. In dieser Zeit leben wir heute. Und dann Vers 10 noch einmal. Die Worte sollen verschlossen und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Dann werden viele sich reinigen und weismachen und läutern, aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Stimmt's heute? Und keine der Gottlosen werden es verstehen. Die Verständigen aber werden es verstehen. Und jetzt, von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft werden wird, was bei einem jetzt noch zu bauenden Tempel in Jerusalem der Fall sein wird, beständige Opfer abgeschafft wird, dann ist es also da vorher, wenn es abgeschafft werden kann. Und zwar, um den verwüstenden Gräuel aufzustellen, da nimmt ja Jesus darauf Bezug und setzt dieses Geschehen ans Ende dieses Zeitalters in Matthäus 24. Sind so und so viele Tage. Glückselig der, welcher hat und 1335 Tage erreicht. Und jetzt privates Wort an Daniel. Letztes Wort. Du aber, Daniel, geh hin bis zum Ende. Und du wirst ruhen, also Daniel ist in Ruhestand versetzt. Und zwar, und wirst auferstehen zu deinem Lose am Ende der Tage. Also ich wäre nicht erstaunt, wenn bei den beiden Zeugen auch an Daniel noch erscheinen werde. Und erscheinen wird oder würde. Und so durften wir von diesem einen Juden Daniel. Gabriel ist ja fast neidisch auf ihn, Du bist ein vielgeliebter, sagt er mindestens zwei oder dreimal. Ein vielgeliebter Gottes.
Ja.
Und wie nun ein vielgeliebter Mensch Gottes sich verhalten soll unter den unheimlichsten Umständen und Gegebenheiten, haben wir an diesem Mann Daniel ein einmaliges, wunderbarstes, treffendstes Vorbild. Soweit. Brüder, das vor allen Dingen, immer zuerst, Gebete, Flehen, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen, für alle Könige, für alle, die in Hoheit sind, getan werden. Nicht nur Schluss, sondern damit wir ein stilles und ruhiges Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Und dann ist all in unserer ganzen und ganzen Umgebung und in jeder Hinsicht allen am besten gedient. So.
Weiteres Band leer.